Hallo und herzlich willkommen zum Sabbatschul-Podcast. Diese Woche haben wir die 12. Sabbatschul-Betrachtung. Auch dieses Mal wollen wir uns das 5. Buch Mose im Kontext der Bibel anschauen. Genauer gesagt, das 5. Buch Mose im Neuen Testament. Wir hoffen, dass dieser Podcast Sie bereichert und wünschen Ihnen Gottes Segen.
Ich begrüße alle ganz herzlich, die sich zu diesem Gespräch zugeschaltet haben. Ich bin heute hier mit Bojan Godina, René Gehring, Martin Pröbstle, Agnessa Kutschbach, ich bin Luise Schneeweiß und wir werden wieder über das 5. Buch Mose nachdenken und welche Wirkung es entfaltet hat. Am Anfang möchte ich aber noch ein Gebet für dieses Gespräch sprechen. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir das 5. Buch Mose lesen dürfen. Und dass wir sehen können, welche Wirkung es auch entfaltet hat, noch lange nachdem es geschrieben wurde im Neuen Testament. Und so wissen wir, dass es auch in unserem Leben Kraft hat. Und auch andere Bücher der Bibel, die wir heute für uns anwenden, dass sie immer noch Kraft haben und etwas verändern können. Lass uns das auch in diesem Gespräch wieder bekräftigen und auch dann praktisch umsetzen. Ich danke dir dafür in deinem Namen. Amen.
Amen.
Wir denken ja jetzt darüber nach, wie das 5. Buch Mose im Neuen Testament verwendet wird. Aber ich möchte ein bisschen allgemeiner anfangen. Etliche von euch sind Akademiker oder halten Predigten und Vorträge. Ich nehme an, dass ihr da manchmal auch zitiert, schriftlich oder auch sonst irgendwelche Quellen gebraucht. Und mich würde interessieren, warum machen wir das eigentlich? Dass wir Zitate gebrauchen, Quellen angeben, wortwörtlich was wiedergeben.
Also wenn man irgendwo einen Gedanken findet, der einfach die Sache, die ich verdeutlichen möchte, genial auf den Punkt bringt, etwas vielleicht ausgezeichnet erklärt, dann ist es einerseits leichter, als wenn ich das Ganze nochmal selbst umschreibe. Und zum anderen hat mich vielleicht auch die Person darauf gebracht und dann muss ich auch angeben, wo ich das her habe. Also es kann beides sein, ein Sachzwang, auf der anderen Seite einfach auch eine große Hilfe. Und es kann auch die Sache, die ich darstelle, nochmal mit mehr Autorität vielleicht stärken. Wenn es jemand ist, der ein Fachmann auf seinem Gebiet ist, nicht zitiere ihn, dann hat das Gewicht. Und das kann dann einfach meiner Darstellung auch mehr Nachdruck verleihen.
Mhm. Wie geht es den anderen, wenn ihr zitiert?
Ich glaube, es ist auch wichtig, dass eben darauf zu schauen, wen du zitierst. Wenn das eine berühmte Persönlichkeit ist, dann verleitest du, wie der René schon gesagt hat, deiner Arbeit oder deiner Predigt mehr Gewicht. Das hat einen größeren Bekanntheitsgrad und es spricht vielleicht auch dann mehr Menschen an und auch deine eigene Arbeit gewinnt dadurch so ein bisschen an Autorität.
Weil den, der man zitiert, der hat mehr Autorität, als du selber hast. Meistens zitiert man ja so jemanden. Man wird jetzt nicht einen Grundschüler zitieren, außer man möchte so irgendwie in das Leben hineingreifen, dann kann man das auch mal machen, ja. Aber manchmal bringen die das auch sehr knapp und kurz auf den Punkt. Mhm. Das gefällt dir. Ich meine, meistens zitierst du Dinge, die dir gefallen. Mhm. Und dann denke ich auch jetzt, wenn es Bibeltexte sind, natürlich ist da noch was anderes dabei, weil andere Leute die Bibel auch sehr wertschätzen.
Das wäre dann ja jemand, den du zitierst, der mehr Autorität hat als
genau.
Ja.
Das wäre natürlich eine Respektlosigkeit, wenn man nicht zitiert, wer etwas gefunden hat, ja, und so tut, als hat man selbst gefunden. Also gerade auch der Begründer, jetzt gerade auch in der Natur oder Sozialwissenschaft, muss man natürlich den, der als Erster das gefunden hat, zitiert man normalerweise.
Also auch eine ethische Frage.
Um die Ehre zu geben.
Ja.
Er hat es gefunden oder die Basis, die Grundlagenforschung gemacht und jetzt gehen wir weiter. Ja. Also das ist schon ein Respekt auch, den man jemandem gibt.
Da haben wir jetzt verschiedene Gründe zusammengetragen. Vielleicht könnte auch eine Rolle spielen, dass man sagt, das sehe nicht nur ich so, sondern da gibt es noch andere, dass man sich da ein bisschen versichert auch, ne, dass man in die richtige Richtung geht. Wir zitieren öfter und tatsächlich ist ja auch in der Bibel das ein weit verbreitetes Phänomen, dass etwas zitiert wird von anderen Stellen. Die Autoren des Neuen Testaments zitieren ganz häufig das Alte Testament. Fallen euch dafür ein paar Beispiele so spontan ein? Was häufig zitiert wird, jetzt auch mal abseits vom 5. Buch Mose. Was findet ihr da häufig wieder? Oder aus welchen Büchern des Alten Testaments sind euch bekannte Zitate bekannt?
Ich denke gerade an das längste Zitat im Hebräerbrief, wird aus Jeremia zitiert. Mhm. Urlang, ja, also macht der einfach. Mhm.
Jesus selbst zitiert auch aus dem Alten Testament, nicht nur bei seiner Versuchung, sondern auch, als er die Tora liest, bezieht er dann auch das auf sich.
Mhm. Dieser Jesaja 61-Text, wo er dann sich selber da reinliest.
Ich erinnere mich an Theologen, die solche Cross-References gemacht haben, wo was kommt und das mit Wortstudien, was weiß ich, und dann siehst du so Jesaja, mhm. Psalmen. Ja, das ist ja dann wie so ein Strahl, der rübergeht. Also es gibt Leute, die spezialisieren darin, nur zu suchen. Und wir haben es ja auch in vielen Bibeln drin, ne, wo wir sehen, schau mal, wie viel Querverweise. Ne.
Also gerade Matthäus hat ja sehr viel zitiert, weil er speziell so einen Blick auf die Juden schreibt für seine Volksgenossen. Und diese Autorität, die alttestamentlich einfach braucht, um zu begründen, dass Jesus wirklich der Messias ist. Und wenn ich mir schon ganz am Anfang ansehe, die Geburtsgeschichte, wenn dann einfach klargemacht wird, wird Hosea zitiert, dass der Sohn aus Ägypten gerufen wird. Und wir wissen, Hosea ist eigentlich was anderes gemeint, aber es passt eben auch auf Jesus. Bis zum Ende, wenn es darum geht, dass Zacharja zitiert wird, Zacharja 12, dass er durchbohrt werden wird, was der Prophet dort vorhersagt, oder Psalm 22, dass kein Knochen gebrochen werden wird. Wir haben eigentlich durch die Bank weg die verschiedensten Schriften, die hier und da, wo sie passen, eingefügt werden, um deutlich zu machen, dass es wirklich der Verheißene.
Also zeigt auch die Erfüllung vom Alten Testament dann an, wenn es nochmal zitiert wird, ja?
Fast so wie so eine zweite hermeneutische Ebene oder Deutungsebene, wenn ich so sage. Ne? Die eine ist ja erstmal im Kontext drin, den sollen wir erstmal verstehen. Aber Paulus sagt in 2. Korinther 3, die Decke wird erst runtergetan, wenn ihr diese Metaebene seht oder diese zweite Ebene. Und Jesus macht sie auch mit seinen Jüngern in Lukas 24 und beginnt. Ich weiß nicht, wie viel Zeit er genommen hat und welche Texte, das hätte mich sehr interessiert, was er den Emmausjüngern und seinen 12 Jüngern dann zeigt. Aber es steht von Mose.
Ja, er fing bei Mose an, genau, und den Propheten und zeigte ihnen auf, was in der ganzen Schrift von ihm, ja, geschrieben stand. Also es muss theoretisch in jedem Buch und überall und auch bei Mose viel über Jesus geschrieben stehen.
Manche meinen ja, die Krönung sei dann die Offenbarung. Da wird es jetzt interessant, weil da gibt es ja anscheinend kein Zitat. Da muss man mal überlegen, was ist denn eigentlich ein Zitat? Wie viele Wörter muss ich da aneinander rein, dass ein Zitat wird? Mhm. Trotzdem sagen die Ausleger, die Offenbarung ist voll von alttestamentlichen Gedanken. Mhm. Da merke ich dann, aha, da geht es nicht nur um ein Zitat, sondern da muss ich so mein Gedächtnis darin getränkt haben, und den Kontext dort auch immer verstehen, dass wenn ich dann in der Offenbarung etwas lese, ich plötzlich an das Gesamte denke und mir dieses neue Licht der Offenbarung aufgeht. Sehr spannend.
Ich denke auch an die Lehre aus dem Gleichnis vom reichen Mann, dem armen Lazarus in Lukas 16, wo Jesus am Ende uns die Lehre gibt, hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Jesus hat so viele Wunder gewirkt in seinem Leben und so viele sind ihm nachgelaufen, weil einfach außergewöhnliche Dinge passiert sind. Das war spannend, das war überwältigend, das war überzeugend. Und er macht hier klar, das alles ist nichts gegenüber der Autorität der Propheten des Alten Testaments. Und ich denke, deshalb wird es im Neuen Testament auch immer wieder zitiert oder paraphrasiert oder einfach Gedanken oder Symbolik übernommen, weil klar ist, die wirkliche Autorität ist das, was hier in der Heiligen Schrift, Altes Testament, schon niedergeschrieben ist.
Was ich auch so interessant finde, ist, dass die Zitate aus dem Alten Testament nicht nur als ein reiserische Aufmachung für etwas sind. Für die Menschen damals war das Christentum und das, was Jesus gepredigt hat, ja doch ein sehr revolutionärer Gedanke in vieler Hinsicht. Aber durch die Zitate machen die Bibelschreiber im Neuen Testament im Prinzip deutlich, dass das nichts wirklich Revolutionäres und wirklich Neues ist, sondern dass Gott das tatsächlich schon die Jahrhunderte vorher genau so haben hat wollen und dass das die Erfüllung in Jesus ist. Und dass sie an das erinnert werden, was im Prinzip eigentlich schon seit Anfang der Menschheitsgeschichte bekannt ist. Mhm.
Also die stellen die Verbindung her und zeigen auch die Kontinuität, die dann eigentlich in der Bibel insgesamt ist. Ja, vielen Dank. Ihr habt schon wichtige Sachen hier erwähnt. Lesen wir jetzt mal, wie Jesus mit Texten aus dem 5. Mose umgegangen ist, nämlich in Matthäus 4, einer ganz besonderen Situation in seinem Leben. Gehen wir zu Matthäus 4 und lesen dort die Verse 1 bis 11. Und wenn es jemand hat, dann würde ich bitten, dass es vorgelesen wird, Verse 1 bis 11.
Dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt, um von dem Teufel versucht zu werden. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn schließlich. Und der Versucher trat zu ihm hin und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Darauf nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Jesus sprach zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst dem Herrn deinen Gott nicht versuchen. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, dies alles will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm, geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verlässt ihn der Teufel und siehe, Engel kamen herbei und dienten ihm.
Vielen Dank. Jesus hätte ja so viele Texte zitieren können, die gut gepasst hätten in dieser Situation. Da gibt es in Jeremia die Aussage, dass auch, dass das Wort Gottes wie Speise ist und wie Brot. Es gibt tolle Psalmen, die gepasst hätten, und doch zitiert er hier das fünfte Buch Mose. Warum, denkt ihr, hat er sich für diese Texte entschieden? Vielleicht habt ihr auch mal den Kontext angeschaut. In 5. Mose 8 taucht der eine auf, die anderen in 5. Mose 6. Warum von allen Texten, die es gibt, hat Jesus genau diese hier verwendet? Was denkt ihr?
Also ich denke, Jesus hat es zur Andacht gelesen. Und weil er das in der Früh zur Andacht gelesen hat, imaginär gelesen, ich glaube jetzt nicht, dass er eine Schriftrolle mit hatte, aber er kannte diese Texte, er hat darüber nachgedacht, hat es da dann auch im Moment der Versuchung anwenden können. Warum? Ja, schaue ich in 5. Mose 8, stelle ich fest, da wird eine Situation beschrieben, die Jesus ähnlich erlebt hat. Er ist in der Wüste, das Volk ist in der Wüste, das Volk wird gespeist von Gott. Er wartet auf die Speise Gottes und ja, diese Situation der Wüstenwanderung, bevor es losgeht, sozusagen, die hat Jesus jetzt. Welche Texte liest man da? Oder über welche denkt man nach? Ich denke, man denkt über die nach, die in die eigene Situation hineinsprechen. Und mit dem war Jesus gefüllt, so stelle ich mir das jetzt vor. Er hat sich gefüllt mit dem Wort Gottes, das ihm Hoffnung gegeben hat. Gott wird mich speisen. Und dann kommt Satan daher, versucht ihn und dann schöpft er aus dem Vollen, was er gerade, über was er nachgedacht hat.
Ich glaube, zu diesem Grund, den ich voll auch spüre, das muss es sein, denke ich, gibt es noch den theologischen Grund. Ich habe mal gestaunt, als ich diesen Text gelesen habe, als er mir, sagen wir mal, mir in die Augen gefallen ist, was da wirklich steht. Weil normalerweise dachte ich immer, der eigentliche Grund wäre, sie waren hungrig und er gab ihnen das Essen. Aber als Grund wird hier tatsächlich beschrieben, damit der Mensch lernt, dass wir von was anderem leben. 40 Jahre Wunder, jeden Tag. Oder fast jeden Tag, ja. 40 Jahre, eins der längsten Wunder wahrscheinlich, die es überhaupt gab. Deswegen, dass wir diese Lehre lernen, also es ist schon für das Volk Israel zumindest, und sie waren ja das Volk Israel halt ein bisschen später, war das schon ein Hammerargument. Also,
die 40 Jahre stehen den 40 Tagen hier gegenüber. Ne? Ist auch interessant, ja. Die Parallelen eigentlich zwischen Jesus und Israel damals.
Und eine Lehre sollten sie lehren. Ja, und ich glaube, die greift er ja hier meisterhaft auf und zeigt, und zeigt es ja, wie er agiert zum Teufel. Auch der Teufel versucht nachher, aber missbraucht dieses Prinzip.
Ja. Und das steht ja auch drin in 5. Mose 8, das ist der erste Text, den er da zitiert, 5. Mose 8, 3. Im Vers davor steht, Gott hat sie in die Wüste geführt und versuchte sie dort mit Kundwürde, was in ihrem Herzen ist. Das hilft mir ein bisschen zu verstehen, wenn es jetzt heißt in Matthäus 4, 1, er wird vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Klingt ja irgendwie komisch, ne? Gott macht jetzt sicher, dass auch Jesus einmal die Versuchung erlebt. Aber es würde eben dadurch zutage treten, was in Jesu Herzen ist. Auch hier die Parallele. Und das ist sehr deutlich geworden.
Vielleicht könnte man auch sagen, dass Jesus das wiederholt, was Israel erlebt hat, aber ihm einen anderen Ausgang gibt. Dass er zeigt, wie sie eigentlich vielleicht auch sich hätten verhalten können und was sie dann auch erlebt hätten mit Gott.
Entschuldigung. Was ich so interessant finde, ist, dass Jesus nicht anfängt, mit dem Teufel zu diskutieren. Mhm. Die erste Versuchung, mit der der Teufel zu Jesus kommt, ist ja die Esslust, ja? Das, wo unsere Vorfahren, unsere ersten Eltern gefallen sind. Und Eva hat tatsächlich ja mit dem Teufel angefangen zu argumentieren und zu diskutieren, ihm Sachen zu erklären. Und Jesus erklärt hier nichts. Er zitiert den Vers und erklärt nichts weiter. Und ich glaube, wir stehen oft in der Versuchung und in der Gefahr, Sachen dann versuchen zu erklären. Und je mehr wir erklären, desto mehr
rationalisieren wir es weg irgendwie.
Ja, und reiten uns in Probleme letzten Endes rein. Mhm. Und das Wort Gottes kann für sich selbst sprechen. Das bedarf keiner weiteren großartigen Erklärung und Erläuterung.
Das will ich jetzt mal aufgreifen. Denn wenn wir es jetzt praktisch in deinem Leben oder in unserem Leben, wir sind in einer Versuchung oder irgendeiner schwierigen Situation, können wir jetzt auch einfach irgendeinen Bibeltext verwenden und den auf unsere Situation anwenden? Wie geht ihr damit um? Müssen da bestimmte Voraussetzungen gegeben sein, dass ich einen Text für mich in Anspruch nehme?
Das hängt sicherlich von der Situation ab. Ja. Nimm ich mal ein Beispiel, dass es uns sehr leicht macht. Mein Arbeitgeber würde von mir verlangen, dass ich am Sabbat arbeite. Und dann zitiere ich vielleicht 2. Mose 20 ab Vers 8 und sage, gedenke des Sabbattages und lass dann ihn und lass auch mich vielleicht nochmal bestärkend wissen, an dem Tag soll nicht gearbeitet werden. Das wäre eine klare Situation mit einem ganz klar, sauber anzuwendenden Text. Mhm. Ganz so einfach ist es nicht immer. Nee. Aber manchmal ist es so leicht, ja.
Mhm. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, an meine Schulzeit. Ich war Unterstufe, dürfte wahrscheinlich so 12, 13 gewesen sein. Und da war eine Schularbeit angesetzt, für die ich nicht genügend und ausreichend gelernt habe. Und dann habe ich mir gedacht, naja, kein Problem. In der Andacht am Abend davor oder in der Früh, weiß ich nicht mehr, habe ich den Vers gelesen, so bittet in meinem Namen, so wird euch gegeben. Dachte ich, ist doch perfekt. Ich habe Jesus gebeten, bitte hilf mir, die Schularbeit doch sehr gut zu schreiben. Und das Resultat war aber nicht ganz so ideal ausgefallen und ich weiß noch, wie traurig ich war und entmutigt und mich bei meiner Mama beklagt habe und gesagt, siehst du, das bringt ja gar nichts. Ich habe extra gebeten und wir haben darüber gesprochen, über Verheißungen und mit Verheißungen zu beten. Das ist doch eine Verheißung und es hat nicht geklappt. Und dann wurde mir erklärt, dass man den Vers nicht ganz so missbrauchen kann in dem Kontext und das wäre zum Beispiel ein falscher Gebrauch von dem Vers und da kann man sehr enttäuscht werden.
Ist übrigens genau das, was, möchte ich nicht mit Satan vergleichen, ja? Aber was Satan hier in der zweiten Versuchung macht, ja? Das ist genau das. Er verwendet jetzt einen Bibeltext. Also ihm ist jetzt klar, Jesus wird nicht sich auf Diskussionen einlassen wie die Eva. Er wird mit der Bibel als seinem Schwert, seiner Waffe kommen. Und Satan möchte jetzt die gleiche Waffe ergreifen und argumentiert mit der Bibel und nimmt ausgerechnet Psalm 91, diesen wunderschönen Schutzpsalm, die Bewahrung Gottes, und fordert Jesus letztlich auf, ähnlich wie in dieser Situation, würde man jetzt sagen, ja? Auch bitte, wirf dich da mal runter, guck mal, ob das stimmt, ja, ob er sich wirklich kümmert. Das wäre dann eben auch ein Missbrauch von Texten in einer Situation, wo es nicht angemessen wäre.
Ich denke, wenn man in Situationen, in denen man moralische Entscheidungen treffen muss, da, wo es um Versuchung geht, wenn man da Bibeltexte hat, an die man sich erinnert, dann ist es grundsätzlich schon mal hilfreich. Ob ich sie jetzt richtig anwende oder nicht. Also jeder, der dann ein bisschen genauer als Exeget, als Ausleger das anschaut, könnte vielleicht kommen, ja, das war jetzt nicht richtig. Aber alleine das Erinnern, glaube ich, macht etwas. Du zapfst sozusagen, du lässt den Geist Gottes zu, an dir zu wirken. Mhm. In dem Moment wird es dich ganz sicher stärken, in dieser moralischen Entscheidung, die du treffen musst. Von daher denke ich, kann es eigentlich fast nie falsch sein, sage ich mal vorsichtig, vielleicht sagt ihr das dann anders, wenn ich an einen Bibeltext denke, wenn ich in Versuchung bin.
Mhm. Ich meine, für mich ist es, an einen Bibeltext zu denken, wenn ich in einer Versuchung bin, nochmal was ganz anderes, wie dass manche Leute dann erzählen, ich habe gebetet, dann habe ich die Bibel aufgeschlagen und dann ist mir der Vers eingefallen und dann... Das ist dann die Antwort, ja. Dann gibt es auch Verse, und er ging hin und heiratete sie. Und wenn der junge Mann an eine bestimmte Frau gedacht hat, und dann geht er dann hin und sagt, Gott hat mir gezeigt, ich muss dich heiraten, ich habe den Vers dann gelesen, dann wird es schwierig. Aber wenn du grundsätzlich in der Versuchung dich an einen Bibelvers erinnerst, dann bedeutet das, dass du dich tatsächlich ja mit dem Wort Gottes auseinandersetzt.
Und was du gesagt hast, der Heilige Geist, ja, er kann mir vielleicht einen Text geben, der genau jetzt für mich passend ist, der vielleicht aus dem Kontext raus ist, aber den ich kenne und der mich berührt und mir Kraft gibt und mir irgendwo den Weg zeigt, ja, oder als Trost mir jetzt gegeben wird.
Also dürfen wir Gott da auch nicht irgendwie beschränken in seiner Möglichkeit, durch Bibeltexte zu uns zu sprechen? Aber vielleicht ist es trotzdem, können wir das von Jesus ein bisschen lernen, dass dieser Kontext, der ja dort perfekt gepasst hat, ne? Er hat etwas genommen, was in Israel in ähnlicher Situation betroffen hat, und solche Texte sind dann vielleicht besonders geeignet, dass ich auch den Kontext mitlese und sage, ich bin ja in einer ähnlichen Situation wie dies oder jenes in der Bibel. Ja, wir können uns jetzt mal Beispiele anschauen, wo irgendein Bibeltext auch verwendet wird. Und fangen wir mal mit 5. Mose 10 an, Verse 17 bis 19. 5. Mose 10, Verse 17 bis 19. Lessard darf es gerne mal vorlesen.
Denn der Herr, euer Gott, er ist der Gott der Götter und der Herr der Herren, der große, mächtige und furchtgebietende Gott, der die Person nicht ansieht und keine Bestechungsgeschenke annimmt, der der Waisen und der Witwe Recht schafft und den Fremdling lieb hat, sodass er ihm Speise und Kleidung gibt. Mhm. Und auch ihr sollt den Fremdling lieben, denn ihr seid ebenfalls Fremdlinge gewesen im Lande Ägypten.
Mhm. Ja, wo ist euch dieser Grundsatz im Neuen Testament dann wieder begegnet? Habt ihr vielleicht da was im Kopf? Ich kann euch auch gerne sonst Texte geben, wo man mal nachschauen kann. Oder was steckt für euch eigentlich in diesem Text drin an Gedankengut? Vielleicht kann einer mal aufschlagen, Apostelgeschichte 10, Vers 34. Du, René, vielleicht Römer 2, Vers 11. Galater 2, Vers 6, Martin. Und dann gibt es hier noch Epheser 6, Vers 9. Jetzt will mal schauen, wo dieser Text überall so Echos gefunden hat.
Und das ist nur eine Auswahl, nehme ich an.
Oder? Das ist auch nur eine Auswahl, ja, das stimmt. Ich hätte noch mehr hier.
Welchen Apostelgeschichte hast du genannt?
Apostelgeschichte 10, 34. Ja. Hm. Kannst du aber vielleicht kurz sagen, welche Geschichte das ist und wie dieser Vers da reinspielt? Wir müssen sie vielleicht ganz
genau. Da ist Petrus in Caesarea bei Cornelius. Und dann sagt er, begreift, dass Gott nicht die Person ansieht.
Was für Personen wären denn das dort gewesen, die man hätte ansehen können?
Genau, die Heiden. Ja.
Also ein ganz kritischer Moment eigentlich in der Geschichte der Urgemeinde, wo auf einmal dieser Text hier mehr verstanden wird, auch von Petrus. Petrus kannte den Text, aber auf einmal, ja.
Auf einmal war er relevant, gegenwärtige Wahrheit.
Ist interessant. Wie sieht es bei Römer 2, Vers 11 aus? Welcher Kontext ist dort?
Ja, da hören wir auch, denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Und im Kontext geht es um den Vergleich zwischen Juden und Griechen, oder wir würden eher sagen Juden und Heiden. Mhm. Und da wird deutlich gemacht, auch in den nächsten Versen, dass für alle der gleiche Maßstab für die Erlösung gilt.
Mhm. Ja, und bei mir in Galater 2 erzählt der Paulus seine Geschichte und meint mit den Leuten, die angesehen werden, die ersten Apostel. Also es wäre jetzt der Petrus in dem Fall, ja, und andere, ne? Und sagt, dass diese Leute, die das Ansehen hatten, ihm jetzt nicht noch irgendwas zusätzlich auferlegt haben. Er hat die halt gesucht, ne? Aber für ihn war auch wichtig, allein Gott ist entscheidend. Und Gott hat ihn berufen, den Paulus.
Also welches, wer, wo ist das da der Grundsatz dann drin, das Ansehen der Person nicht zählt?
Ich glaube, dass für Paulus das am Ende nicht gezählt hätte, wenn Petrus, Jakobus oder irgendjemand etwas gesagt hätten, was für ihn nicht gepasst hat, was Jesus ihn beauftragt hat. Mhm. Also er hat Jesu direkte Beauftragung höher gestellt als diese Leute. Und trotzdem ist er zu ihnen hingegangen.
Ja, bei dir, das war?
Bei mir geht es um die Knechte und ihre Herren. Und es geht letzten Endes darum, dass die Herren sich nicht über ihre Sklaven erheben sollen, beziehungsweise in dem Sinne, dass die Herren auch wissen sollen, dass sie einen Herrn im Himmel haben, der die Person nicht ansieht und dass sie nicht besser vor Gott dastehen als ihre Sklaven letzten Endes.
So wieder ein ganz anderer Zusammenhang, der sich ergibt. Ja? Ich habe hier noch einen in Kolosser 3, Vers 25. Wer Unrecht tut, wird das auch seine Strafe empfangen, wer er auch sei, also welche Person auch da. Gott wird da keinen Unterschied machen, wenn es um sein Gerichtshandeln geht. Das ist auch in 1. Petrus so, 1. Petrus 1, 17. Also wir haben hier ganz verschiedene Beispiele. Kann man daraus etwas lernen über den Umgang mit dem Alten Testament? oder mit Texten der Bibel allgemein? Was würdet ihr sagen, jetzt aus dieser Betrachtung, die wir gemacht haben?
Also insgesamt, wenn ich mir ansehe, wie im Neuen Testament das Alte zitiert wird, gerade bei Paulus, hat man manchmal das Gefühl, Martin hat es vorhin angesprochen, als Exeget, oh, wie kann er nur, wie kann er den Text so aus dem Zusammenhang reißen und für etwas ganz Neues verwenden? Aber wir wissen, auch das wird unter Inspiration hier von den Aposteln getan. Sie dürfen das so machen. Wir müssen sicherlich vorsichtiger sein. Das zeigt uns aber auch, dass die Texte, die wir vielleicht manchmal zu sehr nur in ihrem historischen Setting betrachten, wo wir dann denken, okay, fünftes Buch Mose, da sind wir kurz vor dem Tod von Mose, ist eine Rückschau, ist nochmal so ein neuer Bundesschluss, irgendwie eine Versicherung im Blick auf die Zukunft. Wir können davon einiges auch rauslösen aus diesem Setting und können die Prinzipien davon durchaus in der weiteren Heilsgeschichte verwenden, im Neuen Testament oder auch in der heutigen Zeit. Wir dürfen da nicht zu beschränkt sein, vielleicht manchmal in unserer Auslegung.
Aber eigentlich lernen uns das diese Texte, dass wir sehen, dass das Prinzip in verschiedenen Facetten angewandt wird. Ja, und da sieht man ja wieder ein Prinzip raus, ja. Das jetzt nicht immer formuliert ist, aber man spürt auch was raus, um was es Gott geht, ne?
Für mich ist es so schön, gerade bei diesem Beispiel, das Ansehen der Person, es zieht sich durch die gesamte Bibel hindurch. Gott hat zwar das Volk Israel, was er auserwählt hat, als besonderes Volk, und trotzdem hat Gott nicht das Ansehen der Person, dass jemand sich denkt, weil ich dem Volk Israel gehöre, werde ich jetzt vor Gott besser dastehen als jemand, der das nicht dazugehört. Ja? Und das ist ein Prinzip, das sich tatsächlich durchzieht, und das gibt in jeglicher Lebenslage, für jegliche Rangordnung und gilt es. Gott sieht die Person, ohne dass er weiß, oder klar weiß Gott was, wer wir sind oder wo wir stehen, aber er misst unserem Ansehen keinen Wert bei.
Wobei jetzt, wenn ich meinen Text hier anschaue, also der Paulus sagt schon, die das Ansehen hatten. Also vielleicht ist es ja so, dass Gott der ist, der das Ansehen einer Person schafft. Und dass es nicht von den Menschen abhängig ist, wer jetzt angesehen wird oder nicht. Wir haben andere Maßstäbe, mit denen wir Menschen ansehen. Aber wenn ich jetzt den Mose nehme, im Hebräerbrief, der Mose wird dann schon so groß dargestellt und dann wird Christus dargestellt, der noch größer, noch besser als Mose ist. Man tut Christus jetzt nicht mit irgendeinem Kleinen im Alten Testament vergleichen, man vergleicht ihn mit Mose. Warum wohl? Weil Mose Ansehen hat. Vielleicht auch bei Gott. Also ich will das nicht in Abrede stellen, dass Gott nicht gut von Mose denkt und denkt, das war eine gute Zeit mit ihm. Und Gott ist es, der Ansehen verleihen kann. Geht das?
Ist das ein Widerspruch zu dem, dass Gott kein Ansehen der Person bei Gott
ist? Ich überlege gerade, ist es ein Widerspruch?
Nicht, nee. Da fällt mir eine andere Begebenheit ein. In Galater 2 hören wir von Säulen der Gemeinde. Wenn ich jetzt zitiere Galater 2, Vers 9, Paulus berichtet jetzt über seinen weiteren Weg nach der Bekehrung und wie jetzt die renommierten Leute in Jerusalem kennenlernt und sagt hier, da sie die Gnade erkannten, die mir gegeben war, gaben Jakobus und Kephas, also das ist Petrus und Johannes, die als Säulen angesehen werden, mir und Barnabas die rechte Hand und wurden mit uns eins und so weiter. Und dann kommt im weiteren Verlauf dieses Kapitels, aber es gibt Grund zur Klage gegen Kephas, gegen Petrus. Und er erklärt dann ganz offen, dass Petrus trotz all seinem Ansehen, obwohl er für eine Säule der Gemeinde gehalten wird, nicht richtig gehandelt hat. Und da wird für mich wieder dieses Prinzip auch deutlich. Ansehen auf der einen Seite ja, aber wenn es um moralische Maßstäbe geht, kann sich keiner was rausnehmen. Da gilt für alle das gleiche Maß.
Wir sehen ja auch in Mose selbst bei ihm den Konflikt, ja, wo mit Miriam und wo sie ihn nicht mehr annehmen wollten, ja, und wie Gott geantwortet hat, wie er gezeigt hat, wer hat das Ansehen, wer hat es nicht. Also ich glaube, das geht schon in die Richtung, was Martin meint. Wir haben aber auch die andere Richtung, die auch bei Paulus dann aufgegriffen wird, das, was bei Menschen rühmhaft ist oder so weiter. Das ist bei Gott gar nichts. Ja. Gott, also es geht schon, was wird Gott definieren?
Und Gott hat Mose auch gerichtet in dem Sinne, dass er nicht mit ins Land kommen durfte, also auch da wieder kein Ansehen der Person, keine Lieblinge oder Ähnliches.
Ich glaube, das ist auch das, was bei Gott so rauskommt. Du kannst bei Gott keinen Status dir erarbeiten. Du kannst nicht sagen, weil ich jetzt dir treu gedient habe und dann habe ich jetzt Privilegien, ich kann mir mehr rausnehmen als jemand anderes. Auch ein David, obwohl er als Freund Gottes in der Bibel bezeichnet wird, musste für seine Sünden die Folgen davon tragen. Er hatte kein Lieblingsfreund von Gott, Bonus gehabt. Und das ist das, was wir Menschen oft tun. Wir geben den anderen schon gewisse Vertrauen, nicht nur Vorschüsse, sondern auch einfach, wir richten ein bisschen anders da unser Augenmerk.
Ja, also wir haben also hier einen Grundsatz aus dem 5. Buch Mose, der uns bis heute beschäftigt und total aktuell ist auch in unserem Leben. Weil wir eben doch als Menschen schon jemandem Ansehen geben und Unterschiede machen. Ja, schauen wir uns einen anderen Text an im Galaterbrief, Kapitel 3. Auch dort wird 5. Mose aufgegriffen, aber diesmal in einer ganz anderen Weise. Galaterbrief, Kapitel 3. Und wir lesen die ersten zwei Verse und dann Verse 10 bis 14. Würde das wieder jemand von euch vorlesen? Galater 3, die ersten zwei Verse und dann 10 bis 14.
Dann fange ich mal mit Vers 1 und 2 an. Mhm. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch bezaubert, denen doch Jesus Christus vor die Augen gemalt war, als er gekreuzigte? Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist empfangen durch des Gesetzes Werke oder durch die Predigt vom Glauben?
Ja, und dann noch bitte jemand 10 bis 14.
Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, in dem er ein Fluch wurde, um unseretwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfangen, der verheißen worden war.
Ja, auch hier Texte aus dem 5. Mose, die zitiert werden, wird hier der Gehorsam in ein Gehorsam gegen das Gesetz in ein negatives Licht gerückt? Wie empfindet ihr das, wie Paulus das hier gebraucht? Könnte man sogar davon sprechen, dass er dem 5. Mose irgendwie widerspricht oder das relativiert? Oder gehört das für euch in ein Gesamtbild hinein?
Ich glaube, er korrigiert. Es hat sich eingebürgert, dass, weil es auch manche Texte gibt, die man missverstehen kann, ja. Es ist ein Gesetz, durch das der Mensch lebt, aber es steht nirgendwo, dass er ewig leben wird dadurch. Ja? Mhm. Leben im Sinne der Gesundheit, im Sinne des Glücks, durchaus, das ist in Mose klar, aber nicht das ewige, das Problem des ewigen Lebens und der Sünde ist nicht gelöst durch unsere guten Taten. Ja? Mhm. 5. Mose selbst sagt, einer wird kommen wie ich. Ja, er gibt ja Andeutungen, Mosebücher sowieso. Als Prinzip der Rettung taugt es nicht, versucht er hier zeigen. Es ist nicht der Schlüssel zur Rettung, sondern dass du die Sünde erkennst. Aber der Weg der Rettung muss mehr sein. Und das deutet ja Mose an. Den gehorcht, ja. Mose hat sie ja damals gerettet, nicht das Gesetz, auch damals. Das Gesetz hat sie nicht gerettet. Er ging und er hat für sie sich eingesetzt. Also haben wir auch im Buch Mose. Mhm. Und da sind die Parallelen.
Mose hat sie gerettet? Also.
Ja, für Gott eingestanden für sie. Und beziehungsweise sich durch. Ja, er hat den Stab genommen und gemacht im Namen Gottes. Ja, er war der Retter da, als Retter symbolisiert. Ja, sie haben ja jemanden gesehen, der sie rettet. Mhm. Also Gott durch ihn natürlich. Ja.
Mhm. Also ich glaube, hier kann man den Vers 13 missverstehen. Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes. Das klingt so, als sei das Gesetz ein Fluch. Aber darum geht es ja gar nicht. Sondern aus dem Gesetz kann ein Fluch folgen, wenn ich ihm nicht gehorsam bin. Mhm. Dann habe ich einfach die Schuld zu tragen, die ich damit auf mich geladen habe. Und davon hat mich Christus erlöst. Aber oft genug wird es missverstanden und auf das Gesetz insgesamt gedeutet. Als sei das Gesetz und diese moralische Wegweisung ein Fluch. Mhm. Das ist natürlich nicht der Fall.
Würdet ihr dann sagen, dass eigentlich auch im 5. Buch Mose der Gedanke der Glaubensgerechtigkeit mit enthalten ist? Findet ihr den dort wieder? Oder muss man da erst das Neue Testament lesen, um das dann zu verstehen? Weil wir dort nur haben, halte das Gesetz und dann wirst du leben.
Also ich denke, das zieht sich durch die ganze Bibel durch. Ich denke nicht, dass da Unterschiede gibt. Und das macht er ja auch klar. Er argumentiert auch gut, Ich habe jetzt gerade nochmal die Stelle nachgeschaut, wo er 5. Mose 27, 26 zitiert. Das ist das letzte der 12 Fluchworte im Buch Deuteronomium, im 5. Buch Mose. Ja. Wir nennen es auch Deuteronomium. Da muss man ja auch an die anderen dann denken. So, wenn du zum Schluss das nochmal so den Höhepunkt zitierst, dann denkst du auch an das davor. So wie wenn ich Psalm 23, 6 zitieren würde. Ne? Ich werde im Haus des Herrn bleiben ein Leben lang. Und dann denkt jeder, ah ja, ja, Psalm 23, und dann habe ich die davor. Und da geht es um viele Verfluchungen für Leute, die nicht so leben, wie Gott es will. Und letztlich argumentiert er absolut korrekt. Wenn du nicht so lebst, wie Gott es will, dann bist du verflucht. Ja, und wer rettet dich jetzt? Und deswegen geht er da eigentlich sehr stringent voran. Er zitiert da ja 6 Verse innerhalb von 9, 6 Verse, ja, Zitate innerhalb von 9 Versen. Das ist nicht schlecht. Er argumentiert alttestamentlich und sagt letztlich, wir werden erlöst durch Jesus Christus allein und nicht durch unseren Glaubensgehorsam, den wir eh nicht bringen können.
Ist ja auch interessant, wenn man jetzt das Gesetz mal ein bisschen weiterfasst, dann schließt das ja den ganzen Heiligtumsdienst ein, also auch den Erlösungsweg letztlich durch Opfer. Es schließt ein, Gott von ganzem Herzen zu lieben, von ganzem Gemüt, von allen Kräften. Also man kann eigentlich jetzt nicht davon sprechen, dass es nur Buchstaben, Gehorsam und irgendwie kalte Taten sind, oder?
Also das 5. Buch Mose hat beides, wie ich finde. Auf der einen Seite haben wir sehr stark die Glaubensgerechtigkeit. Wir haben den Blick zurück und all die Fehler Israels werden nochmal, die ganze Reiseroute und was sie verkehrt gemacht haben und welchen Gesetzen sie widersprochen haben, das ist alles da. Und sie stehen ja trotzdem jetzt an der Grenze zu Kanaan. Offenbar hat Gott ihnen vergeben und hat ihnen dann, weil sie noch mit ihm gegangen sind, aus Glauben letztlich heraus auch vergeben für diese Fehler. Im Blick nach vorne, was wir auch sehr stark im 5. Buch Mose haben, wird aber gesagt, ich erwarte von euch, dass ihr es jetzt besser macht. Sozusagen die Heiligung, die Rechtfertigung auf der einen Seite, die Heiligung auf der anderen Seite, der Blick nach vorne. Ich erwarte, dass ihr aus euren Fehlern lernt und dass ihr in Zukunft auf meine Gebote achtet. Und wenn nicht, dann gibt es eben wieder Fluch oder Segen. Ich gehe da auch ganz mit Martin, wir haben die Sache mit der Glaubensgerechtigkeit durch die gesamte Bibel hindurch. Das beginnt schon bei der Vertreibung aus dem Paradies und dem ersten Opfer, das da gebracht wird. Und das zieht sich bis zur Offenbarung hin.
Also wir haben immer eine Kontinuität. Und Gott hat da nicht was Neues erfunden oder das Alte hier abgelöst. Das ist wichtig, ja.
Natürlich haben wir jetzt die ganze Fülle des Glaubens nicht. Da müssen wir wirklich sagen, haben wir im 4. Mose vielleicht ein stärkeres Bild vom Glauben her mit der Schlange, ja, die Jesus dann aufgreift, die das zeigt, du bist verloren und jetzt geht es wirklich nur um Vertrauen. Auch wenn es irgendwie verrückt klingt, ja, unglaublich. Also da müssen wir auch sagen, 5. Mose hat irgendwo auch Grenzen. Es gibt auch in Mose noch bessere Texte, die uns diesen Aspekt, glaube ich, zeigen. Ja? Oder in 1. oder 2. Mose, in Abraham und so weiter. Ne? Also, aber es wird ja weitergeführt. Es passt trotzdem, er widerspricht nicht. Er zeigt vielleicht der eine, der kommen wird, der ähnlich sein wird, wie ich sehe es da am stärksten. Ich weiß nicht, wo ihr es am stärksten, 5. Mose seht.
Da können wir mal hingehen.
Dass wir einen Erlöser brauchen.
5. Mose 18 ist das, was du da zitierst. Scheint ja wirklich so zu sein, dass auch die Schreiber des Neuen Testaments einfach so die Decke wegziehen, ne? Damit man dann auf einmal, aha, so war das gemeint und noch besseres Verständnis kriegt und dass Paulus sich auch einfach gegen Missverständnisse hier wehrt und das aufklärt. 5. Mose 18, dort die Verse 15 bis 19 können wir lesen. Da geht es um diesen verheißenen.
Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken aus dir und aus deinen Brüdern. Dem sollt ihr gehorchen. Ganz so, wie du es von dem Herrn, deinem Gott, erbeten hast am Horeb, am Tage der Versammlung und sprachst, ich will hinfort nicht mehr hören die Stimme des Herrn, meines Gottes, und dies große Feuer nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Und der Herr sprach zu mir, sie haben recht geredet. Ich will ihnen einen Propheten, wie du bist, erwecken aus ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben. Der soll zu ihnen reden alles, was ich ihm gebieten werde. Vers 19 auch?
Ja.
Doch wer meine Worte nicht hören wird, die ja in meinem Namen redet, von dem will ich es fordern.
Das wird dann in der Apostelgeschichte mehrmals zitiert, dieser Text. Und zwar einmal von Petrus in Apostelgeschichte 3 in seiner Rede und einmal noch von Stephanus in Apostelgeschichte 7. Inwiefern ist es passend, dass Sie diese Verheißung auf Jesus beziehen? Vielleicht auch von dem Text ausgehend, den wir gerade gelesen haben. Seht ihr da das als berechtigt an oder als besonders treffend, in Jesus auch eine Erfüllung dessen zu sehen?
Ich glaube, was der Text hier macht, ist, er zeigt eine Person, die direkt ein Mittler ist zwischen Gott und dem Volk und wo Gott durch diese Person spricht. Ich denke, wenn Petrus oder Stephanus diesen Text dann nehmen und auf Jesus anwenden, dann haben sie prinzipiell genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Dass Jesus Christus der ist, durch den Gott redet. Und wenn man diesen einen nicht hört, dann wird es Gott von einem fordern. Wenn man ihn aber hört, dann wird man leben. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich sagen würde, okay, hier haben wir eine Prophezeiung und die hat sich ausnahmslos in Jesus erfüllt. Ich denke, man könnte auch Samuel an der Stelle zum Beispiel anführen, der war auch so ein Prophet. Und jeden Propheten, den der Herr erweckt hat, ist letztlich einer, wenn du auf ihn hörst, dann wirst du leben. Aber der Prophet schlechthin ist halt dann Jesus Christus, so wie er wahrscheinlich Paulus im Hebräerbrief am Anfang auch sagt, die größte Offenbarung schlechthin. Jetzt hat er durch seinen Sohn gesprochen.
Was ich interessant finde, ist in den Vers 18, ich will ihnen einen Propheten, wie du es bist, aus der Mitte ihrer Brüder erwecken. Mose ist für das Volk Israel eingestanden. Als Gott das Volk vernichten wollte, ist Mose hingegangen und hat gesagt, streiche mich aus dem Lebensbuch, nimm mich, aber verschone das Volk. Nicht, weil Mose Gott korrigieren wollte und was Besseres belehren wollte, sondern hat gesagt, dann, damit es nicht zum Gespött für alle Heiden wird, dass man sich über dich lustig macht, dass du sie quasi vernichtet hast, weil es mit ihnen doch nichts war. Und so tritt auch Jesus ja für uns ein. Er vertritt uns vor dem Vater und seine Gerechtigkeit wird uns zugerechnet.
Also die Mittlerrolle, die betont ihr jetzt beide, die trifft natürlich sehr, sehr gut auf Jesus zu.
Es ist interessanterweise so, dass die Juden der Antike weniger an Abraham gedacht haben als Gründer ihres Glaubens. Es ist mehr Mose gewesen als der Erbauer des Volkes Israel. Er ist der Gesetzgeber gewesen, er hat die Verfassung gegeben, er hat die Ordnung gegeben, er hat sie herausgeführt, er hat das Volk letztlich gegründet. Und im Neuen Testament, ich denke da an Hebräer 3, sehen wir dann natürlich auch, dass gerade Mose nicht so sehr Abraham verglichen wird mit Jesus, auch bezogen auf diesen Text. In Hebräer 3 denke ich hier an Vers 3. Jesus ist aber größerer Ehre wert als Mose, so wie der Erbauer des Hauses größere Ehre hat als das Haus. Oder Vers 5 dann, Mose war zwar treu in Gottes ganzem Hause als Knecht zum Zeugnis für das, was später gesagt werden sollte. Christus aber war treu als Sohn über Gottes Haus. Und sein Haus sind wir, wenn wir das Vertrauen in den Ruhm der Hoffnung festhalten. Also so wie Mose ein Volk Gottes gegründet hat, kommt jetzt Jesus und gründet das neutestamentliche Volk Gottes, das aus dem Judentum hervorgeht, das Christentum. Beide sind sozusagen Stifter einer Religion, natürlich ganz eng verbunden miteinander. Sie haben die gleichen Absichten, die gleichen Methoden. Es geht bei beiden darum, das ewige Leben letztlich zu erlangen. Jesus ist aber, so wird uns klargemacht, noch mal größer.
Also interessant, diese Verbindungen auch zwischen Jesus und Mose und dass Jesus das so übertrifft, dass Mose wie ein Schatten ist für Jesus, könnte man sagen. Ja, vielen Dank.
Dazu ein, noch weiter nachzudenken, absolut. Wie Jesus mit Mose verglichen werden kann. Da gibt es noch bestimmt
einige weitere Teile. Da gibt es ganz viel von der Bergpredigt und allem Möglichen. Ja, müssen wir leider vertagen. Das wird in dieses Gespräch nicht mehr passen, aber da wäre noch ganz viel Raum, dass es war. Also wir haben ein bisschen drüber nachgedacht, warum eigentlich Texte aus dem Alten Testament zitiert werden. Einerseits vielleicht Erfüllung von Prophetie, Autorität, die das Alte Testament hat, oder auch die Kontinuität, dass die Gemeinde heute das fortführt, was Gott mit Israel schon immer gewollt hat. Meine Frage an euch noch ganz zum Abschluss, vielleicht kann jeder kurz darauf eingehen, was motiviert euch, die Bibel zu zitieren oder sogar Texte im Wortlaut auch zu lernen?
Also wenn es darum geht, es zu lernen, dann ist es einfach, weil dann sind es in der Regel die schönen Texte. Es sind kaum Geschlechtsregister, die man auswendig lernt, sondern die Texte, die einem wirklich Kraft geben im Glauben zu bestehen, die einem helfen in schwierigen Situationen, in Glaubensnöten vielleicht. Also Martin hat vorhin Psalm 23 den Vers 6 noch genannt gehabt. Das ist der erste Psalm gewesen, den ich auswendig gelernt hatte und den ich bis heute im Wortlaut meiner alten Lutherbibel so kenne, weil er einfach wunderschön ist. Und so gibt es viele andere Texte, die man einfach immer und immer wieder brauchen kann. Und das motiviert sie dann auch zu kennen.
Wie geht's euch?
Ich finde es wichtig, die im Wortlaut zu kennen. Ich kann mich an eine Begebenheit erinnern, da saß ich an der Uni bei einer Vorlesung einem exzellenten Professor, der sich aber immer mal wieder gerne dann doch Freiheiten herausgenommen hat und dann die Bibel sehr falsch zitiert hat. Und ich bin drin gesessen, ich wusste, dass er theologischen Nonsens erzählt und er die Verse so zitiert hat, dass mir am Anfang der Knoten nicht aufgegangen ist, wo da die Krux an der Geschichte ist. Und bis ich dann gedacht habe, stimmt, der Vers geht ja aber ganz anders. Er sagt ihn zwar, aber das stimmt so nicht. Mhm. Er hat bestimmte Passagen herausgekriegt und das gibt dann einem die Gewissheit und die Sicherheit, wenn du bei theologischen Streitigkeiten nicht mehr weiterkommst, ob der Vers so stimmt oder nicht stimmt.
Also auch so, wenn man den Glauben verteidigt oder um Detailfragen geht.
Ich habe in meinem Leben erlebt, wenn man über einen Vers nachdenkt, dann öffnet Gott einem auch Bedeutungen des Verses. Und ich glaube, wenn man Bibeltexte auswendig lernt, dann macht man das nochmal Wort für Wort wahrscheinlich, ja, und denkt einfach über diese Passage nochmal nach. Und ich finde es genial, dass Gott diese Zeit dann benutzt, um dir neue Gedanken, neue Ideen zu einem Vers zu schenken. Und dieses Aussetzen, ich setze mich dem Wort Gottes aus, dass es mir Neues schenkt, das möchte ich nicht missen.
Ich habe auch, wenn wir an unser größtes Vorbild Jesus denken, das beeindruckt mich absolut, wie er umgeht. Jetzt haben wir gehabt die Versuchung, wie er zitiert, als sie ihn angreifen in Johannes 10, bis Sohn Gottes zitierte etwas, um zu sagen, wenn die, an die das Wort erging und verteidigt sich so, also zitiert permanent oder fragt einfach die Leute, wie liest du? Wie er selbst diesem Prinzip nicht darüber hinausgehen, was geschrieben steht, wenn er als Autorität Wort Gottes bringt, wie er selbst sich dran hält, das ist für mich absolut das Vorbild.
Ja. Ja, vielen Dank für diese wertvollen Gedanken, die uns auch anregen, wie wir mit der Schrift umgehen. Und ja, wir wollen dieses Gespräch noch mit einem Gebet beschließen, Martin, wenn ich dich darf, mit uns noch zu beten.
Unser guter Gott im Himmel, wir halten dein Wort oft in der Hand und wir freuen uns darüber, dass wir es haben. Und dafür gebührt dir einfach Dank. Du hast es über all diese Zeit hinweg auf uns kommen lassen. Wir können das nachlesen, ob das im 5. Buch Mose ist, im Neuen Testament, in egal welchem Buch, was es in der Bibel gibt. Immer wieder sprichst du durch diese Wörter zu uns. Sie werden lebendig. Sie formen eine Kraft für unser Leben. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen. Wir bitten dich, dass dieses Wort weiterhin unser Herz unter dein Feuer setzt und dass es uns bewegt und treibt und schützt vor den Anläufen des Teufels und uns auf dich und dich allein immer wieder hinweist. Hab Dank, dass du uns erhörst. Amen.
Amen.